Global denken,
lokal senden. Das Lokalmagazin beim Freien Radio auf 96,6 MHz.
Wir geben der Region eine Stimme.
Das Lokalmagazin beim Freien Radio.
Montags und freitags von 10 bis um 12.
So, und damit herzlich willkommen zur zweiten Stunde hier beim Lokalmagazin. Und wie wir vorhin schon angekündigt haben, haben wir heute Gäste vom TAT, dem Tübinger Arbeitslosentreff, da. Mögt ihr euch einfach kurz vorstellen? Wer seid ihr? Warum seid ihr hier? Genau. Mhm.
Gerne. Soll ich anfangen?
Ja, dann fangen wir mal an.
Genau. Ich bin Fabian Eferding. Ich bin hauptamtlicher Sozialberater beim Tübinger Arbeitslosentreff, beim TAT. Und ich arbeite dort seit Juli 2016 und berate Menschen, die zu uns kommen, weil sie, sage ich jetzt mal, in 90% der Fälle mit dem Jobcenter irgendwas zu tun haben, aber grundsätzlich auch alle Fragen zu Arbeitslosengeld 1, also sprich die Leute, die bei der Arbeitsagentur Kunde sind, oder auch zu Grundsicherung, also der eigentlichen klassischen Grundsicherung, nämlich Sozialhilfe. Da wenden sich Leute an uns mit Fragen zu Sozialleistungen, aber auch aufstockende, ergänzende Sozialleistungen, Wohngeld, Kindergeld, Kinderzuschlag. Solche Themen führen die Leute zu uns. Wohnberechtigungsschein, wie bekomme ich den? Oder überhaupt, ich habe die und die Situation, was kann ich machen? Also was ist für mich die richtige Leistung? Da haben wir so eine Lotsenfunktion, und wir haben aber auch einfach die Funktionen zu vermitteln und auch mit Widersprüchen und Überprüfungsanträgen juristisch abzuhelfen, da wo es Streitfälle gibt mit der Leistungsbehörde, also meistens mit dem Jobcenter. Genau, und mache auch ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit, deswegen freue ich mich, dass ich jetzt auch hier sein kann, und gebe erstmal weiter an den Jakob, bevor wir nachher weiter ins Detail gehen.
Okay, also ich bin Jakob, ich bin jetzt seit anderthalb Jahren ungefähr arbeitslos, hatte ein bisschen eine, ich sag mal so, schräge Laufbahn. Ich muss dazu sagen, ich bin blind, deswegen dauert auch alles immer ein bisschen länger. Bei mir ist es ein bisschen umständlicher. Ich habe ein Informatikstudium angefangen, konnte es leider nicht abschließen aus verschiedensten Gründen und bin dann eben so in die, erstmal in die Arbeitslosigkeit bzw. ins Bürgergeld gerutscht und bin deswegen jetzt auch ungefähr dieselbe Zeit beim Tübinger Arbeitslosentreff aktiv. Den Fabian kannte ich schon davor persönlich und bin dadurch praktisch so reingekommen, bin jetzt auch im Vorstand und ja.
Wir haben euch ja kennengelernt, weil wir jetzt die letzten zwei Male beim Brezelfrühstück waren, das ihr veranstaltet. Ihr habt da gesagt, es gibt immer öfter ein Frühstück. Vielleicht könnt ihr noch mal kurz was zu euren Räumlichkeiten sagen, beziehungsweise wie das Angebot dann vor Ort genau aussieht.
Mhm, genau, also wir sind in der Neckarhalde 40, das ist am Rand der Altstadt. Wenn man vom Bahnhof kommt und dann würde man die Alleenbrücke hochlaufen, das ist also quasi links, vom Bahnhof aus gesehen, links die nächste Brücke nach der Neckarbrücke, die über den Neckar führt, auf der anderen Seite von der Neckarinsel. Und da läuft man dann direkt auf diesen Fahrradtunnel zu, der einen zum Hagtorplatz in die Weststadt bringen würde. Aber da geht man nicht rein, sondern geht gleich rechts davon in das Gebäude. Muss dann leider noch wissen, man muss rechts am Gebäude vorbei durch die Einfahrt laufen, weil unten das Schülercafé den Haupteingang eigentlich benutzt. Da kann man auch rein, aber manchmal ist da auch zu. Genau, und da sind wir im ersten Stock neben dem Asylzentrum, haben dort einen großen gemütlichen Aufenthaltsraum, unser sogenanntes Wohnzimmer, wo tatsächlich auch diese Frühstücke stattfinden, und haben dann noch zwei kleine Büroräume für Einzelberatungen oder einfach Bürokram. Aber wir sind eigentlich vorwiegend in diesem Wohnzimmer, auch weil wir jetzt gerade ein halbes Jahr lang Schimmel hatten in den Büros, war auch schön. Und das ist quasi ein Ort, wo einerseits auch soziale Begegnungsangebote, Austauschangebote stattfinden, vor allem dieses Frühstück als regelmäßiges Format, jeden Mittwoch von 10 bis 12. Da kann tatsächlich jeder, der irgendwie sagt, ich würde mich gerne mal mit anderen Leuten auch unterhalten, unproblematisch, niedrigschwellig, ohne irgendwelche Verpflichtungen einzugehen. Man kann dann auch gleich wieder gehen, wenn man merkt, das ist nichts. Die sozusagen auch irgendwas zu tun haben mit prekärem Leben, meistens mit Armut, mit Arbeitslosigkeit, mit Neuorientierung, ist streng genommen auch keine Vorgabe, da darf jeder kommen, aber das ist natürlich das, wofür es vorwiegend da ist und das sind die Leute, die auch vorwiegend kommen. Da kommen viele Leute, die seit Jahren bei uns sind, aber wir freuen uns wirklich sehr, wenn auch mal jemand Neues kommt und damit das auch vielleicht noch stärker passiert, haben wir dann ab und zu solche besonderen Angebote, die wir auch in die Öffentlichkeit bewerben. Und das ist grundsätzlich so, dass wir öfter mal Leute einladen, sie zu irgendeinem spannenden Thema was zu erzählen haben oder die irgendwelche anderen sozialen Angebote betreiben und da bei unserer Zielgruppe sich mal bekannt machen wollen. Aber was auf jeden Fall sehr verstetigt ist, was wir eigentlich vor jeder Wahl machen, die irgendwie für uns relevant ist, ob das jetzt eine Kommunalwahl ist für den Gemeinderat, ob das die Landtagswahl jetzt ist im März oder ob das die Bundestagswahl ist, wir laden immer die demokratischen Kandidierenden aus Tübingen zu uns ein und haben dann jeweils ein Frühstück für eine Partei gewidmet. Und da hatten wir jetzt zur Landtagswahl die Grünen, die CDU, nächste Woche kommt die, beziehungsweise übernächste Woche kommt die Linke und genau, dann haben wir noch SPD und FDP noch bei uns und haben dann jeweils dieses 2-Stunden-Format, um die Abgeordneten oder beziehungsweise die Kandidierenden kennenzulernen und ein bisschen was über sie und über ihre Partei zu erfahren. Und ist natürlich auch gleichzeitig vor allem auch wichtig, weil sozusagen diese Leute dort vielleicht näher als sonst in jedem anderen Wahlkampfformat auch unsere Zielgruppe kennenlernen. Also es ist durchaus ein gegenseitiges Kennenlernen und das wird, glaube ich, von den meisten Leuten, zumindest sagen sie das, auch wertgeschätzt. Und da kommen eigentlich auch immer alle und das ist eine tolle Gelegenheit in einem vergleichsweise intimen Format, auch sozusagen Kandidierende von politischen Parteien kennenzulernen, weil das sind in unserem Raum ist eh nicht mehr Platz als für 20 Leute. Mhm. Und dann hat man da eigentlich viel besser die Möglichkeit, Fragen zu stellen und zu diskutieren, als auf irgendeinem großen Podium mit 300 Leuten im Saal.
Ja, das klingt auf jeden Fall gut. Du hast ja gerade auch schon angesprochen, dass man dann eben auch die bei euch kennenlernen kann. Und könntest du vielleicht oder kann jemand von euch kurz erklären, wer eigentlich die Angebote nutzt, also wer ist betroffen?
Das kann ich gerne machen. Ich erlebe es schon seit längerer Zeit. Also ich bin zwar auch erst seit 2016 da, den Verein gibt es mittlerweile seit jetzt, also ich glaube vor 2 Jahren haben wir unser 25-Jähriges gefeiert oder so. Also sind wir jetzt 26, 27 Jahre da, aber ich kann natürlich nur was sagen zu der Zeit seit 2016, genau. Da ist es tatsächlich so, es sind immer mal wieder punktuell auch junge Leute, die neu zu uns kommen, weil sie zu uns in die Beratung gekommen sind und dann einfach Lust bekommen haben, auch mal das soziale Angebot kennenzulernen. Also wir versuchen da so ein bisschen auch Leuten, wo wir das Gefühl haben, bei denen könnte das passen, die sind jetzt nicht nur einmalig hier, um sich beraten zu lassen, weil sie Probleme haben mit dem Jobcenter, sondern die wollen vielleicht auch ein bisschen mehr Austausch, die sind vielleicht auch ein bisschen politisch interessiert möglicherweise. Da versuchen wir denen schon nahezulegen, dass die auch mal gerne zum Frühstück kommen dürfen. Und da kommen immer wieder auch mal neue Leute, die wir noch nicht kennen. Schwerpunktmäßig tatsächlich, muss ich sagen, sind es also der harte Kern, so sagen wir mal so 7, 8 Leute, die eigentlich immer kommen, die sind schon seit wahrscheinlich teilweise über 10 Jahren bei uns. Mhm. Das sind auch Leute eher so in ihren End-40ern oder 50ern, die sich ein Stück weit, glaube ich, auch schon damit abgefunden haben, dass für sie auf dem Arbeitsmarkt vielleicht nicht mehr so viel geht. Aber das ist natürlich keine Voraussetzung, um zu kommen, sondern ganz im Gegenteil. Also wir freuen uns auch über Leute, die mit neuen Fragen oder irgendwie Ideen oder die einfach irgendwie sich austauschen wollen, kommen. Und wir machen dann immer mal wieder auch so punktuelle Angebote, wo wir auch explizit versuchen, jüngere Leute anzusprechen, weil wir auch natürlich sehen, dass es möglicherweise, wenn man da hinkommt, auch abschrecken kann, vor allem zu sehen, dass sind viele Leute, die schon lange hier sind. Mhm. Gleichzeitig wollen wir auch natürlich niemanden rausschmeißen, deswegen, also ein bisschen schwierig, wir freuen uns echt über neue Leute, aber wenn man kommt, sollte man nicht zu erschreckt sein, dass die meisten sich schon kennen. Das ist völlig okay, auch neu dazu zu kommen.
Vielleicht kurz zu Jakob, wie hast du denn das Angebot gefunden? Also wusstest du vorher schon, dass es das gibt oder ist dir das dann erst, als du betroffen warst quasi, dann hast du da erst davon erfahren?
Ja, das war so ein bisschen schwierig. Also ich kannte den Tübinger Arbeitslosentreff tatsächlich. Ich hatte allerdings das Problem, das viele andere auch haben, als irgendwie klar war, ich werde mein Studium nicht mehr zu Ende schaffen. Ich muss jetzt Bürgergeld beantragen. Ich habe es erstmal versucht, alleine zu machen, weil ich mich schon auch so ein bisschen, vielleicht geschämt habe oder so, da jetzt irgendwie Hilfe anzunehmen. Deswegen auch mein Appell, mach das unbedingt immer, ganz wichtig. Und als es dann wirklich bei mir auch finanziell eskaliert ist, also ich habe dann auch meine Wohnung verloren letztendlich, musste umziehen, habe ich dann die Hilfe in Anspruch genommen und bin dann auch von Anfang an gleich genau zu dem Frühstück und bin eigentlich auch relativ schnell reingekommen. Das war damals so, es gab damals, die findet auch jährlich statt, so eine Erwerbslosentagung. Und dadurch habe ich mich dann direkt connected, weil ich habe dann auch Leute gebraucht, mit denen ich da hingefahren bin. Und genau, das ging eigentlich relativ entspannt. Also ich bin da relativ entspannt reingekommen.
Mhm. Und du hast dann quasi die Erfahrung gemacht, okay, hier kriege ich die Hilfe so, wie ich sie brauche. Oder hattest du trotzdem noch Momente, wo du dachtest, vielleicht doch nochmal ein anderes Angebot?
Nee, das war überhaupt kein Thema. Also ich kenne den Fabian ja auch schon länger. Mhm. Also wir haben, telefonieren auch häufig. Und deswegen war das eigentlich nie ein Problem damit, für mich da jetzt irgendwie Sachen anzusprechen.
Okay, bevor wir jetzt nochmal mehr auf die persönlichen Erfahrungen eingehen, können wir vielleicht nochmal kurz so den Wissensteil irgendwie abdecken, weil gerade natürlich auch durch die momentane Debatte, es herrschen sehr viele Begriffe gleichzeitig, es wird ständig über irgendwas geredet und irgendwas verändert und man hat nicht mehr so ganz den Durchblick, was genau bedeutet Arbeitslosengeld bzw. Bürgergeld bzw. Grundsicherung, was ist das und wie kriegt man das?
Genau, das macht dann wahrscheinlich ich am besten. Also genau, Arbeitslosengeld ist eigentlich meistens, wenn man das so sagt, damit das Arbeitslosengeld 1 gemeint. Also das ist das, was es bei der Arbeitsagentur gibt. Hier in Tübingen ist die in deren Ding, da beim Landratsamt. Und das ist quasi eine Hilfe, die man bekommt, wenn man sozialversicherungspflichtig beschäftigt war. Das heißt, wenn man einen regulären, also keinen Minijob oder sowas und auch keine Selbstständigkeit, sondern wenn man einen regulären Arbeitsvertrag für eine sozialversicherungspflichtige Tätigkeit hatte und wenn man für mindestens 12 Monate insgesamt gearbeitet hat, wobei die nicht zwingenderweise zusammenhängen müssen, diese 12 Monate. Es reicht, dass man innerhalb der letzten 5 Jahre 12 Monate sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung, aber das müssen vollständige Monate sein, zusammenkriegt. Dann hat man Anspruch für erstmal nur 6 Monate Arbeitslosengeld 1 und sozusagen ab 24 Monaten Beschäftigung hätte man dann Anspruch auf maximal 1 Jahr Arbeitslosengeld 1. Das kriegt man natürlich nur so lange, wie man dann auch arbeitslos ist. Also die werden natürlich dann auch versuchen, einen in Arbeit zu vermitteln und da ist man natürlich auch zur Mitwirkung verpflichtet und so weiter. Man muss auch wissen, dass man sich bei befristeten Verträgen 3 Monate vor Ablauf des Vertrags melden muss, weil da weiß man es ja schon, dass man bald arbeitslos wird. Oder wenn man kurzfristiger gekündigt wird, dann sollte man innerhalb von 3 Werktagen sich melden. Sonst gibt es so ein Meldeversäumnis, gibt es dann sonst eine Woche Sperre beim Arbeitslosengeld 1. Das ist noch nicht so schlimm, aber da verliert man halt das Geld für eine Woche. Und was ganz, ganz schwierig ist, ist, wenn man selber irgendwie kündigt, ohne dafür einen sehr wichtigen Grund zu haben. Da gibt es Gründe, die da in Frage kommen, irgendwie Mobbing, was man dann idealerweise belegen kann, wo man versucht haben muss, das Problem erstmal betriebsintern zu lösen mit dem Chef oder so. Also es gibt so ein paar Dinge, da darf man auch selber kündigen. Ich rate grundsätzlich immer davon ab, wann immer es möglich ist, sich kündigen lassen, bitte. Wenn es wirklich ein Problem gibt, hat ja der Arbeitgeber vielleicht auch ein Interesse, dass man geht. Genau, also alles, was keine betriebsbedingte Kündigung ist, sondern verhaltensbedingte Kündigung, Eigenkündigung oder auch Aufhebungsverträge, ist das Gleiche, wie wenn ich selber kündige. Ganz schlechte Idee. Weil dann muss man der Arbeitsagentur erklären, warum das so ist. Und im schlimmsten Fall kriegt man eine bis zu 3-monatige Sperre. Das heißt, man verliert einfach den Anspruch, den man für 3 Monate Zeit gehabt hätte. Und das ist einfach Geld, was weg ist. Und in der Zeit hat man dann auch erstmal nur die Möglichkeit, höchstens, wenn man wirklich gar nichts hat, Bürgergeld zu beantragen und bekommt es dann auch in verringerter Form. Also das ist nicht gut. Genau, dann, damit habe ich schon angesprochen, Bürgergeld. Bürgergeld ist die Leistung, die man bekommt beim Jobcenter. Das ist das, was lange Zeit als Arbeitslosengeld 2 offiziell bezeichnet wurde und was viele als Hartz IV kennen, weil das damals im Zuge der Hartz-Gesetze im Rahmen der Agenda 2010 unter der rot-grünen Bundesregierung von Gerhard Schröder sozusagen eingeführt worden ist. Und da war das das 4. Hartz-Gesetz, wo es um den Arbeitsmarkt ging. Und da hat man damals das eingefordert schon und diese gesellschaftliche Stimmung schon erzeugt, die jetzt wieder erzeugt wird mit der Debatte um die neue Grundsicherung, nämlich Arbeit muss sich wieder lohnen und hier raus ist die sozialen Hängematte und hier nicht den Staat auf der Tasche liegen und keine Mitnahmementalität und so weiter, war, glaube ich, ernsthaftes Wording damals von Herrn Schröder, was ich witzig finde, wenn man sich seine weitere Karriere anschaut. Also jedenfalls, genau, also das war damals schon das Wording und das sollte dann, nachdem es diese lange und schmerzhafte Phase des Hartz IV gegeben hat, sollte das dann von der sogenannten Fortschrittskoalition aus SPD, Grünen und FDP wieder gekittet werden und das Vertrauensverlust gegenüber dem Jobcenter, vor dem viele Leute Angst haben, weil sie sagen, die gehen scheiße mit mir um, das ist ganz furchtbar, da gehe ich auf gar keinen Fall hin, erlebe ich ab und zu, dass Leute sozusagen eigentlich einen Anspruch haben auf Leistungen und dann sagen, nee, ich will lieber irgendwie Wohngeld oder sonst was, auch wenn es weniger ist, dann muss ich leider sagen, ja, wenn das ganz wenig ist, dann geht's nicht, dann sagt dir die Wohngeldstelle, nee, du kriegst hier nichts, du musst zum Jobcenter, du kriegst Bürgergeld. Also man kann sich gar nicht so ganz aussuchen, was man will. Und dann sage ich immer, hey, nimm das alles, was dir da vielleicht auf die Nerven geht und was dich vielleicht belastet, nimm das nicht persönlich, das sind auch nur Menschen und wenn das Menschen sind, die einen schlechten Tag haben, dann kann man das ansprechen, dann muss man das problematisieren und ein Stück weit muss man auch, wie sonst auch in der Gesellschaft, akzeptieren, dass man sich nicht überall raussuchen kann, mit wem man leider zu tun hat. Aber genau, also Bürgergeld ist für Menschen, die keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld 1 haben, sonst muss man den vorrangigen Anspruch nehmen. Es kann aber auch sein, dass der Arbeitslosengeld 1 Anspruch nicht ausreichend ist, dann kann man das, je nachdem wie viel noch fehlt, entweder mit Wohngeld und Kinderzuschlag aufstocken oder man kann ergänzendes Bürgergeld beziehen. Dann hat man sozusagen mit beiden Behörden zu tun, mit der Arbeitsagentur und dem Jobcenter, wird aber von der Arbeitsagentur weiterhin in Arbeit vermittelt, kriegt aber noch vom Jobcenter das, was noch fehlt. Der große Unterschied zwischen Arbeitslosengeld 1 und Bürgergeld in der Höhe ist der, dass Arbeitslosengeld 1 bezieht sich der Höhe nach auf die letzte oder auf die Tätigkeit in dem Zeitraum, für den geschaut wird, wie viel hat man da verdient. Und da kriegt man dann, wenn man keine Kinder hat, 60% von dem, was man da verdient hatte. Und wenn man Kinder hat, kriegt man 67% von dem, was man da verdient hat. Und das ist dann je nachdem, was man verdient hat, das ist dann halt mehr oder weniger. Und manchmal reicht es völlig aus und manchmal ist es zu wenig. Und dann kriegt man das Bürgergeld on top. Und das Bürgergeld ist der Höhe nach immer nur daran bemessen, was man für einen Bedarf hat. Denn das Bürgergeld ist eine steuerfinanzierte Sozialleistung. Da wird dann eben gesagt, pro Person in der sogenannten Bedarfsgemeinschaft, also alle, die zusammenwohnen, sind die Bedarfsgemeinschaft, pro Person gibt es einen bestimmten Regelsatz, lebt man alleine, sind es aktuell 563 Euro, leben zwei Menschen zusammen, sind es jeweils 506 Euro, wenn ich mich nicht irre. Und faszinierend daran ist ja auch, dass es, musste ich mich jetzt gar nicht umorientieren, das sind die gleichen Sätze wie letztes Jahr und noch schlimmer auch die gleichen Sätze wie das Jahr davor. Denn wir haben jetzt zwei Jahre in Folge keine Erhöhung, wenn ich das richtig sehe, weil ja scheinbar allen so gut geht. Genau. Und dann hat man eben die Situation, dass für Kinder natürlich auch noch ein geringerer Regelsatz auch noch anfällt. Also je nachdem, wie viele Menschen da zusammenwohnen, gibt es mehr oder weniger Geld plus die angemessene Miete plus die angemessenen Nebenkosten. Und da gab es jetzt mit dem Bürgergeld ein paar Verbesserungen für die Betroffenen. Zum Beispiel, dass jemand, der neu ins Bürgergeld kommt, dass der diese Karenzphase hatte. Die war mal im Gespräch bei den Diskussionen über die Einführung des Bürgergelds vor über zwei Jahren. War der mal im Gespräch für zwei Jahre. Der wurde dann auf Druck der CDU reduziert auf ein Jahr. Und soll jetzt wohl, wenn ich das richtig sehe, je nach Wunsch ganz abgeschafft werden, diese Karenzphase. In dieser Karenzphase wurde akzeptiert, dass man auch eine zu teure Miete haben kann. Zumindest die Kaltmiete wurde auch in zu hoher Höhe weiterhin für ein Jahr akzeptiert. Dann kommt die sogenannten Kostensenkungsaufforderung, wo gesagt wird, so, ihr müsst eure Kosten senken. Und dann hat man nochmal sechs Monate Zeit, bis man dann eine neue, billigere Wohnung gefunden haben muss. Oder man muss sehr genau akribisch dokumentieren, dass man gesucht und nichts gefunden hat. Aber das ist nicht einfach. Genau, das ist sozusagen das. Also einmal Versicherungsleistung durch die Arbeitsagentur, wo alle in diesen Topf einzahlen, die Arbeitnehmer sind. Und einmal eine steuerfinanzierte Sozialleistung für Leute, die sonst keine Ansprüche haben, die nicht lange genug sozialversicherungspflichtig oder auch gar nicht gearbeitet haben oder wo das Arbeitslosengeld 1 ausgelaufen ist. Oder wo das Arbeitslosengeld 1 und andere Einkommensarten nicht ausreichend sind.
Okay, es ist jetzt so ein bisschen schon angeklungen, dass es ja Änderungen auch gibt. Und jetzt haben wir auch eine neue Bundesregierung und die möchte eben auch eine neue Grundsicherung bringen. Ich glaube, gestern kam da dann auch schon was in den Nachrichten zu, dass das jetzt noch stärker eben gekürzt wird und nach dem dritten Termin man gar keine Leistung bekommt, meines Wissens nach. Du kannst gerne auch noch mehr sagen, wenn du da irgendwie mehr zu weißt. Und ja, ich frage mich einerseits, ist das überhaupt möglich so? Geht das überhaupt durch, dieses Gesetz? Und wie, ja, blickt ihr da drauf so? Was verändert sich vielleicht auch für euch?
Ich würde auf jeden Fall sagen, es wird auf jeden Fall Klagen geben, weil die komplette Kürzung würde ja im Endeffekt bedeuten, dass auch die Miete komplett gestrichen wird. Mhm. Das heißt, wir reden einerseits davon, dass es zu viel Obdachlosigkeit gibt, Wohnungsmangel, und es wird ja neue Obdachlosigkeit geschaffen dadurch. Und ich gehe mal davon aus, das wird jetzt vielleicht ein paar Monate so laufen, aber das wird auf jeden Fall Klagen geben.
Mhm. Also Klagen wird es wahrscheinlich schon geben. Was die bringen, ist die Frage. Also gegen die Verfassungswidrigkeit vom alten Hartz IV wurde auch geklagt. Und das Problem ist, man kann ja nur als Betroffener klagen oder es müsste eine Normenkontrollklage sein. Dazu bräuchte es, glaube ich, eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag. Das sehe ich gerade nicht kommen. Das heißt, also es müsste ein Betroffener sein. Und der Betroffene muss ja dann aus seiner konkreten Problematik heraus klagen. Und oft werden ja auch Fehler gemacht. Das heißt, diese Fehler werden dann bereits in den unteren Klageinstanzen bereits, wird denen abgeholfen. Also sprich, die erste Instanz sagt schon, ja, okay, war eh rechtswidrig, was Jobcenter gemacht hat, muss anders gemacht werden. Damit ist dann diese Klage passé. Oder die zweite oder die dritte Instanz. Bei der dritten Instanz, genau, wäre es dann halt denkbar, dass dann irgendwie auch das zum Verfassungsgericht geht und man dann sagt irgendwie, okay, wir müssen mal die Verfassungswidrigkeit oder Verfassungsgemäßheit überprüfen lassen. Aber das hat eben beim letzten Fall auch sehr lange gedauert, obwohl es so lustige Menschen gab wie den Ralf Böß aus Berlin, der gesagt hat, ich will explizit sanktioniert werden. Ich mache alles so, dass das Jobcenter mich rechtlich korrekt sanktionieren kann, damit ich dann aus meiner persönlichen Betroffenheit dagegen klagen kann, dass es verfassungswidrig ist. Das hat dann aber irgendwie auch nicht so richtig geklappt, sondern da gab es dann tatsächlich, weiß gar nicht mehr, wie das dann jetzt eigentlich genau war mit dieser Klage, aber jedenfalls, es gab dann eine Prüfung durch das Verfassungsgericht, ob das verfassungsgemäß ist oder nicht, und daraus entstand ja dann dieses Sanktionsmoratorium, wo dann mal gesagt wurde, okay, jetzt bis zum Ende des Jahres wird jetzt hier gar nicht mehr sanktioniert und der Gesetzgeber muss eine neue Regelung machen. Und daraufhin kam dann eben auch das Bürgergeld, was ja dann so gesehen so großzügig auch gar nicht war, weil viele von den Regelungen, die da jetzt getroffen wurden, ohnehin eine Anpassung waren an die Rechtsprechung. Also sprich, es wurde einfach das Sozialgesetzbuch 2, in dem das Bürgergeld, Hartz IV oder jetzt dann die neue Grundsicherung definiert ist, ist das mit Abstand das meist geänderte Gesetzbuch, was wir haben in Deutschland, weil da wirklich jede Regierung nochmal neu irgendwas macht irgendwie, und Arbeitslosigkeit ist ja auch ein großes Problem, klar. Und deswegen ist das sozusagen ständig in Bewegung, dieses Gesetzbuch. Und jetzt ist es halt eben so, jetzt soll mit der neuen Grundsicherung dann eben wieder mehr so hier Volkesstimme Berücksichtigung finden. Hier, die sollen nochmal was arbeiten. Hier, arbeiten muss sie wieder lohnen. Kann doch nicht sein, dass sie hier irgendwie nichts machen. Und ich gehe zur Arbeit und habe viel weniger Geld. Da muss ich immer sagen, das ist Bullshit. Es gibt diese Leute, aber warum gibt es die? Es gibt die, weil die beantragen kein Wohngeld, obwohl sie einen Anspruch hätten. Die beantragen keinen Kinderzuschlag, obwohl sie vielleicht einen Anspruch hätten. Die nehmen auch sonst vielleicht Sachen nicht in Anspruch, die sie in Anspruch nehmen können. Und dann, klar, wenn ich Sozialleistungen nicht beantrage, habe ich weniger Geld, richtig. Aber dann muss ich mich eigentlich auch nicht beschweren über diejenigen, die die absolut basale Grundsicherung Bürgergeld beantragen, weil sie halt kein Einkommen haben und irgendwas brauchen, wovon sie leben können. Also es ist tatsächlich ziemlich bizarr, wie emotional diese Debatte geführt wird, und es ist regelmäßig faszinierend, wie sozusagen wieder besseren Wissens auch Fachpolitiker großer Parteien auch merkwürdige Statements machen. Also was besonders spannend war, waren ja die Überlegungen zur Einsparung, also zum Einsparpotenzial durch die sogenannte neue Grundsicherung jetzt. Das hat sich natürlich dann schon vorher abgezeichnet. Selbst die CDU, die immer davon gesprochen hat, wie viele Milliarden man da sparen könnte, musste dann doch zugeben, dass es jetzt nicht so ganz passieren wird. Und in der Tat, die aktuelle Prognose ist wohl, dass man gegebenenfalls im ersten Jahr geringe Einsparungen haben wird. Und dann wird es teurer in den Folgejahren, weil nämlich dann höhere Verwaltungskosten entstehen durch diesen ganzen Zirkus, den die Mitarbeiter beim Jobcenter demnächst machen sollen. Das Gesetz ist ja noch nicht durch, deswegen wir wissen noch nicht, was da jetzt dann am Ende rauskommt. Aber in der Tat, der aktuelle Plan ist wohl der, dass man sagt, okay, erster Termin, der versäumt wird, passiert noch nichts Schlimmes außer einer Ermahnung, das ist ja schon mal gut. So, dann zweiter Termin, 30% Sanktionen. Was war das für eine umständliche Veränderung mit dem Bürgergeld, wie das da definiert wurde? Dann ein Monat Regelversäumnis, 10% Kürzung für einen Monat, dann zweites Versäumnis, 2 Monate nochmal on top, 20%, dann drittes Versäumnis, 3 Monate, 30% für 3 Monate, und es gibt aber irgendwie die Möglichkeit, es zu heilen, indem man irgendwie dann die Mitwirkung nachholt, und dann kann dieses und kann jenes und so weiter. Alles sehr umständlich, aber zumindest wohlwollend und gut gedacht von der Idee her. Wir als Tübinger Arbeitslosentreff sind grundsätzlich gegen Sanktionen, weil wir nicht glauben, dass es sinnvoll ist, Menschen Angst zu machen. Aber man kann da natürlich diese Position haben, dass es Einzelfälle gibt von Leuten, die dann irgendwie nicht mitarbeiten. Das wird immer wieder jedenfalls in den Medien dann kolportiert. Die Jobcenter-Mitarbeiter würden ja sagen, man bräuchte das, um die Mitarbeit, zu erzwingen seitens der Betroffenen. Es wird diese Mitarbeiter in den Jobcentern sicherlich geben, die sowas sagen. Es gibt auch die anderen, die das überhaupt nicht gut finden, dass sozusagen ihr Vermittlungsbemühen mit dem Betroffenen einen Job zu finden, dadurch konterkariert wird, dass der irgendwie Angst hat vor ihnen, dass der irgendwie irgendwelche Bemühungen macht, weil er keine Lust hat, sanktioniert zu werden, aber weil das eigentlich keine langfristige Bemühung ist, was er da gerade macht, sondern da wird auch von diesem Drehtüreffekt gesprochen, dass sozusagen Leute dann vielleicht kurzfristig irgendwas machen, damit sie irgendwie da keinen Ärger kriegen. Dann kommen sie in irgendeine billige Arbeit rein, die ihnen auf Dauer nicht taugt, dann fliegen sie wieder raus, dann sind sie wieder im Jobcenter. Also da wird sich sozusagen eine Dynamik möglicherweise entwickeln, wo dann, wenn es richtig dumm läuft, passieren könnte, dass dann sozusagen Leute eben sozusagen immer mal wieder ins Bürgergeld reinfallen, weil sie eben dann wieder aus ihrer Prekärarbeit rauskommen. Die Idee mit dem Bürgergeld, also aus der neuen Grundsicherung, die Idee mit dem Bürgergeld war ja, unabhängig davon, wie gut die umgesetzt war, war ja die Idee, dass man sagt, wir haben eigentlich das Problem, dass wir auch viele Leute mit einer unzureichenden Qualifikation haben und jetzt müssen wir diese Leute erstmal irgendwie mit Fortbildungen, Weiterbildungsangeboten so nachqualifizieren, dass sie auf dem real existierenden Arbeitsmarkt auch einen Job finden und nicht von einer Prekärtätigkeit in die nächste kommen. Kostet natürlich Geld, Fortbildung, und muss natürlich dann immer auch geschaut werden, ob das bei der jeweiligen Person passt. Aber das ist tatsächlich auch was ab und zu Leute zu uns führt, dass sie sagen, ich hätte gern diese oder jene Fortbildung und irgendwie, wie kriege ich das denn hin, dass die mir das genehmigen, weil die wollen das irgendwie nicht so richtig oder das wird irgendwie jetzt noch endlos geprüft vom medizinischen Dienst, ob ich da überhaupt dazu in der Lage bin. Weil in der Tat die Arbeitsagentur und auch das Jobcenter, da müssen sich die Mitarbeiter auch, wenn es nicht so ganz klar ist, auch absichern, ob sozusagen eine Maßnahme, die Geld kostet, die sie bewilligen, also für die Vermittlung in Arbeit, wenn da irgendwie Schulungen, Fortbildung, sonst was stattfinden, das kostet ja richtig Geld und dann muss es auch abgeprüft werden, ob das überhaupt für die Person geeignet ist oder ob das dann nach 3 Monaten vielleicht sowieso wieder abgebrochen wird. Also das ist auch ein schwieriges Ding, geeignete Fortbildungen wirklich auch bewilligt zu bekommen. Aber das ist das, was nötig ist, damit die Leute in Arbeit kommen. Und diese kurzfristigen Effekte, dass dann Leute durch Drangsalierung irgendwas machen, weiß ich nicht, wie sinnvoll das ist. Muss man einfach auch sehen, das ist vielleicht hilfreich für diesen Prekärlohnbereich, der ja eh fragwürdig ist, wo Leute irgendwelche Billigjobs machen, irgendwie Erntehelfer oder irgendwie Putzjobs oder sonst was, das, wo jetzt teilweise auch Leute unter fragwürdigen Bedingungen aus Osteuropa hier angeworben werden, um da irgendwie für ein paar Monate irgendwas Prekäres zu machen und dann wieder gehen zu dürfen oder so. In diese Jobs kann man dann vielleicht auch ein paar deutsche Arbeitslose reindrängen oder so, aber wenn es jetzt irgendwie um eine sinnvolle, dauerhafte Tätigkeit geht, dann bräuchte man eigentlich eher die Möglichkeit, mehr Qualifikationen zu machen, und generell muss sich auch am Arbeitsmarkt einfach auch was verändern. Also es wird immer von sozial Schwachen oft gesprochen. Ich muss sagen, was richtig sozial schwach ist, ist Leute so zu beschäftigen, dass klar ist, die brauchen noch ergänzende staatliche Leistungen. Da ist doch quasi die Frage, wer nimmt denn hier die Sozialleistungen in Anspruch? Das ist der Teil der Wirtschaft, der sozusagen auf dem Elend dieses ergänzenden Einkommens durch Jobcenterleistungen aufbaut.
Ja, also man merkt auf jeden Fall, das Thema ist emotional aufgeladen von beiden Seiten. Die Debatte, die gestern in den Nachrichten kam, war auch sehr hitzig mal wieder. Auf manche Sachen brauchen wir auch hier gar nicht eingehen, gerade zum Beispiel gewisse Parteien, die fordern, dass die Leute doch dann, wenn sie Sachen verpassen, gemeinnützige Arbeit leisten sollen. Wenn ihr jetzt sagen würdet, okay, wir können jetzt auf magische Art und Weise eine Grundsicherung oder ein Bürgergeld so einrichten, wie wir das oder wie das die Betroffenen am ehesten gut gebrauchen können, wie würde das aussehen? Weil wenn man nicht selber betroffen ist, kann man ja gar nicht genau einschätzen, was brauche ich jetzt oder was wäre sinnvoll, beziehungsweise die einen wollen dann vielleicht eher eine eigene Wohnung haben und kein Wohngeld, die anderen sagen, nee, ich hätte gerne lieber Wohngeld. Also wie, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass das auf magische Art und Weise so passieren könnte, was würdet ihr euch da wünschen?
Ja, ist schwierig. Genau, vielleicht kann
ich auch nachdenken.
Kann Jakob gleich auch noch subjektiv selber was dazu sagen. Ich würde mal wiedergeben, was so die Forderungen von Sozialverbänden sind. Mhm. Also es gab schon vor längerer Zeit, das heißt, vielleicht müsste man den Betrag inzwischen auch nach oben korrigieren, aber es gab mal vor längerer Zeit, ich glaube vom Paritätischen Gesamtverband, also dem Verband von verschiedenen Sozialspitzenverbänden, gab es mal eine Untersuchung, was müsste eigentlich eine auskömmliche Grundsicherung, wie müsste die eigentlich aussehen? Und da kam auf jeden Fall ein Regelsatz raus, der bei über 700 Euro war. Mhm. Ich weiß nicht, ob es 734 oder so. Also auf jeden Fall über 700 Euro statt der aktuell für eine alleinstehende Person 563 Euro. Und dann ist natürlich klar, dass sozusagen Wohnkosten halt dummerweise in der Höhe übernommen werden müssen, in der halt die Wohnung halt auch kostet. Gleichzeitig sehe ich das Problem, wenn sozusagen jetzt die Menschen, die Sozialleistungen beziehen, beliebigste Mieten zahlen könnten, dann ist natürlich so, da gibt es natürlich Vermieter, die ihre wirklich ranzigen Schrottimmobilien auch gezielt an Leute vermieten, wo sie sagen, der kriegt sonst auch keine Wohnung, aber ich finde sonst auch niemanden, der diese Wohnung nimmt. Mhm. Und dann, weil Jobcenter-Kunden sind jetzt bei Vermietern auch nicht ganz hoch im Kurs irgendwie, sondern man nimmt schon lieber jemanden, der eine auskömmliche Beschäftigung hat, weil man da die Hoffnung hat, dass der irgendwie genug Geld hat, um immer die Miete zu bezahlen, weil man da die Hoffnung hat, dass der auch nicht irgendwie sparsam heizt und dann entsteht Schimmel oder sonst irgendwas. Und man will irgendwie Leute, die sozusagen durch ihre Erwerbsarbeit, ihre erfolgreiche irgendwie scheinbar demonstrieren, dass sie in der Lage sind, auch verantwortungsvoll mit irgendwas umzugehen. Das mag auch sicherlich so sein, dass es Fälle gibt, wo dann auch tatsächlich wirklich Leute dann auf ihren Mietforderungen sitzen bleiben, weil zum Beispiel ihr Mieter tatsächlich vom Jobcenter dann das Geld nicht mehr bekommt, sich nicht sinnvoll drum kümmert oder sich nicht kümmern kann oder wie auch immer. Also wir erleben natürlich auch Fälle, wo Leute dann aus Wohnungen rausfliegen, weil eben, kann der Jakob vielleicht gleich noch was dazu sagen, weil nämlich die Miete nicht gezahlt wird und dann Dinge so lange sich verschleppen, bis der Vermieter sagt, jetzt kündige ich aber. Genau, also zurück zu den Wünschen, also höherer Regelsatz, auf jeden Fall über 700 Euro Regelsatz plus Übernahme der angemessenen Wohnkosten, wobei Angemessenheit von Ort zu Ort individuell festgelegt werden muss, weil es einfach unterschiedlich teure Städte gibt. Es gab dann mal von der FDP so eine lustige Idee, das zu pauschalieren, bundesweit irgendwie den gleichen Betrag für jeden und dann sind die besonders Geschickten, haben dann halt noch was über, weil sie haben eine günstige Wohnung und die weniger Geschickten haben irgendwie auch Pech gehabt dann oder so. Also typische FDP-Idee, finde ich nicht gut. Genau, also angemessene Bedarfe bei Wohnen und Wohnnebenkosten ist klar, ist nötig und wir brauchen vor allem mehr sozialen Wohnraum, damit wir nicht das Problem haben, wie wir dann irgendwie möglichst skurrilen Vermietern möglichst absurde Ranzimmobilien noch zum Höchstpreis irgendwie abmieten, weil es ist so absurd, der Staat zahlt so viel Geld in die, das nennt sich dann glaube ich Subjektförderung, also sprich, wenn ich Wohngeld bekomme als Zuschuss zu meiner Miete, weil ich mir die sonst nicht leisten kann oder ich kriege Bürgergeld und die übernehmen meine Mietkosten oder so, das ist Subjektförderung, weil ich als Subjekt kriege das Geld und besser wäre eigentlich Objektförderung, mehr Sozialwohnungen bauen, damit es günstigeren Wohnraum gibt, der dann auch tatsächlich dauerhaft zur Verfügung steht und im Prinzip, was ja jetzt passiert, ist quasi, man subventioniert teure Mieten. Das ist eigentlich auch, das muss sein, weil die Leute sonst keine Wohnung haben, aber es ist eigentlich auch absurd. Im Zuge einer vernünftigen Gesamtüberlegung würde man das idealerweise anders machen. Ja, und dann würde ich sagen, auch keine Sanktionen. So sehr ich schon wieder die Leute höre, die sagen, ja, aber dann machen die ja gar nichts und dann lehnen die sich da ja zurück und alles. Also muss man mal einfach mal selber ausprobieren, wie das so ist, wenn man mehrere Monate von irgendwie Bürgergeld lebt. Ich glaube, das geht erstmal ganz gut vielleicht, wenn man noch Rücklagen hat auch, ist vielleicht sogar super, wer weiß. Aber spätestens nach 2 Jahren, wenn die Rücklagen aufgebraucht sind und man dann halt irgendwie doch irgendwie eine neue Waschmaschine kaufen muss, weil die alte ist kaputt oder das Bett ist durchgelegen oder man will vielleicht auch mal in Urlaub fahren. Oder man hat mal irgendwie einfach auch das Bedürfnis, nicht immer nur zu Hause zu kochen, sondern will auch öfter mal mit Freunden essen gehen oder so. Das kann man sich ja alles sparen, muss man sich sparen, wenn man Bürgergeld bezieht, wenn man nämlich dafür kein Geld hat. Selbst wenn der Regelsatz in moderater Weise angehoben würde, und da gibt es ja jetzt niemanden, der realistischerweise irgendwelche absurden Höhen fordert, sondern das sind ja alles, das ist ja immer klar, eine steuerfinanzierte Leistung ist natürlich so ein unterer Satz dessen, was so üblich ist. Und ich glaube, auch mit der Wertigkeit, die das Thema Arbeiten in Deutschland hat, also so eine der ersten Fragen, wenn man Leute neu kennenlernt, ist oft so, und was machst du so? Und dann kommt entweder ein Studium, okay, oder halt irgendwie die Arbeit. Aber wer dann da irgendwie sagt, ja, ich bin seit 10 Jahren im Bürgergeld, das ist schwierig, ja. Also das ist auch sozusagen schambesetzt, das ist, da kommt alles zusammen von irgendwie, du bist unfähig, weil du da irgendwie nicht was Sinnvolles machst, oder du bist ein Schmarotzer oder vielleicht auch am besten beides. Ja. Und insofern, ja, also genau. Höherer Regelsatz und stabile, sichere Finanzierung einer zumutbaren Wohnung, das wäre schon mal das Mindeste.
Ja, Jakob.
Kann mich dem im Großen und Ganzen nur anschließen. Ich muss dazu sagen, ich habe ein bisschen mehr Geld zur Verfügung, weil ich bekomme noch Landesblindenhilfe. Genau, die steht mir immer einkommensunabhängig zu. Aber ich habe das mal durchgerechnet, wirklich mit 563 Euro ist es eigentlich fast nicht möglich, sich dann wirklich auch ausgewogen einzukaufen, ausgewogen sich zu ernähren, geschweige denn irgendwelche Neuanschaffungen, sowas wie Waschmaschinen oder so, das geht einfach nicht. Und dass eben das genau der Regelsatz eben entsprechend der Inflation zumindest angepasst wird. Und zum Thema Wohnung kann ich auch nur sagen, mehr Sozialwohnungen, auf jeden Fall ganz wichtig. Und gegebenenfalls gerne auch die Standards nicht zu hoch halten. Also ich wohne jetzt zum Beispiel gerade in einer Übergangswohnung, die ist eigentlich okay, ist halt schon ein bisschen alt. Also Fenster sind teilweise nicht richtig isoliert. Du musst natürlich auch mehr heizen. Und genau, und das Gebäude soll jetzt abgerissen werden. Also das heißt, ich bin jetzt gerade auch wieder auf der Suche nach was Neuem. Und genau, und das ist eigentlich Wahnsinn, dass praktisch funktionierender Wohnraum praktisch platt gemacht wird. Der steht natürlich dann erstmal ein paar Jahre nicht zur Verfügung.
Ja.
Und
ja, also die Sache mit dem Wohnungsbau sehe ich genauso. Das ist natürlich die Frage, was macht man, bis diese Wohnungen gebaut sind? Die Leute, also es geht inzwischen deutlich schneller. Es gibt ja auch inzwischen sehr viele Möglichkeiten, Sachen vorzuproduzieren und dann nachher nur noch wie so einen Lego-Bausatz zusammenzubasteln. Aber das braucht ja auch erstmal Zeit, alleine das Bauen, bis man das dann beschlossen hat. Ist natürlich die Frage, was macht man zwischendurch? Da muss sich auf jeden Fall auch nochmal was ändern.
ihr hattet ja auch schon dieses Stigma Arbeitslosigkeit angesprochen. Wollt ihr vielleicht dazu nochmal irgendwie was sagen? Was wird das von vor allem durch die Politik befeuert? Oder war es auch schon mal besser irgendwie, wie Arbeitslose auch angesehen wurden? Oder ja, wie ist es aus betroffener Perspektive?
Also ich persönlich, ich habe kein Problem damit, drüber zu reden. Ich sage immer, ich bin arbeitssuchend, nicht arbeitslos. Ich habe tatsächlich bisher auch keine negativen Erfahrungen gemacht. Aber gut, Tübingen ist da vielleicht auch ein bisschen in so eine entspanntere Bubble. Ne? Und muss dazu sagen, ich bin auch dabei, jetzt gerade eine Weiterbildung für mich zu organisieren. Das zieht sich jetzt auch schon über ein Jahr, weil ich da auch so eine berufspsychologische Untersuchung hatte. Und bis ich da einen Termin bekommen habe, genau, hat 2-3 Monate gedauert. Aber das läuft jetzt an. Ich habe da auch persönlich jetzt kein schlechtes Gefühl mehr, aber wie gesagt, am Anfang war ich da auch, habe ich mich da nicht so richtig wohlgefühlt, eben Bürgergeld zu beantragen, obwohl eigentlich klar war, ich brauche es auf jeden Fall.
Ja, also tatsächlich ist es ja so, dass eigentlich man streng genommen ja auch sagen müsste, die Leute sind erwerbslos, weil Arbeit ist ja auch ganz viel anderes, was nicht unter diesem typischen Begriff von Arbeit mitgemeint ist.
Haushalt. Nämlich
Hausarbeit, Haushalt, Care-Arbeit, ob es die Kinder oder die Angehörigen, die Älteren sind, um die man sich kümmert. Also viele Leute sind ihr ganzes Leben lang erwerbslos, aber nicht arbeitslos, weil sie irgendwie klassischerweise, früher waren es ja vor allem viele Frauen, dann irgendwie erst die Kinder und dann die Eltern pflegen oder so ähnlich. Also genau, also Erwerbslosigkeit ist ja das, was wir eigentlich meinen. Und diese Erwerbslosigkeit, die ist natürlich schon ein Stigma und die ist vor allem auch ein Problem ganz praktisch dann, wenn dann Menschen sozusagen einfach nicht mehr das Geld haben, um so diese vielen kleinen Ausgaben des Alltags zu machen, die irgendwie zu gesellschaftlicher Teilhabe dazugehören. Mhm. Also ich bin jemand, der sehr gerne mit seinen Freunden einfach auch mal essen geht, dann muss ich nicht kochen, man kann sich unterhalten, das ist ganz nett, man isst mal was anderes und vielleicht ist es auch besser, als es man selber hingekriegt hätte, muss dafür nicht einkaufen, nicht spülen, nicht gar nichts. Total nett, kann ich mir auch easy leisten, kein Thema. Wenn aber jetzt jemand irgendwie 530 Euro hat und das ist ja auch klar, dass es nicht als Luxus gedacht ist, dass man dann irgendwie sich krasse Sachen gönnt, aber das ist auf jeden Fall eine Einschränkung. Und ein Problem bei Langzeitarbeitslosen ist tatsächlich, dass die eben nicht nur vorübergehend mal von so wenig Geld leben müssen, sondern die haben eventuell die Situation, die sind vielleicht sogar bereit, auch irgendwie alles Mögliche zu machen, aber die kommen auf keinen grünen Zweig mit den Jobs, die ihnen angeboten werden. Die bräuchten dann auf jeden Fall auch noch weiter ergänzendes Geld vom Jobcenter, haben dann auf die Art und Weise schon mehr, aber viel ist es dann halt auch nicht. Und genau, also wer sozusagen auf lange Zeit mit so wenig Geld leben muss, der hat tatsächlich zusätzlich zu dem gesellschaftlichen Stigma auch noch das Problem, dass der wirklich dann auch eine Unterversorgung hat, die man dann teilweise den Leuten auch ansieht. Also wenn jetzt jemand dann irgendwie einfach wenig Geld hat, dann verstehe ich das auch total, dass man dann nicht das Geld hauptsächlich für neue Klamotten ausgibt oder so. Und teilweise ist es den Leuten ja dann auch irgendwie vielleicht auch nicht mehr so wichtig, wie das jetzt irgendwo rüberkommt. Aber tja, also man sieht es teilweise schon am Kleidungsstil, wenn jemand längere Zeit irgendwie im Leistungsbezug ist. Und es ist tatsächlich so, dass einfach, ja, also ich glaube, gerade in so Städten wie Tübingen geht es vielleicht noch ganz gut, aber ich denke mal, wenn man in irgendeinem kleinen konservativen Dorf lebt, dann ist es auch nochmal was anderes, wie da die Nachbarn über einen denken, wenn da irgendwie jemand morgens nicht zur Arbeit geht. Da entsteht dann wahrscheinlich schon auch schnell bei Leuten, die jetzt auch nicht nur glücklich sind mit ihrem Job, so ein Gefühl so, ja, ich muss jetzt hier raus und zur Arbeit und der schläft da noch aus und so. Also ich glaube, das Ding ist wirklich, mit Rücklagen und der Perspektive, bald was Neues zu haben, ist Arbeitslosigkeit auch mal eine interessante Phase vielleicht. Mhm. Aber das Problem ist die Arbeitslosigkeit, wo man nicht weiß, wann sie endet. Und das ist tatsächlich mit Existenzängsten verbunden, weil die Leute einfach auch wissen, hey, wenn ich ein Problem habe, kriege ich nicht so leicht das, was ich eigentlich bekommen sollte. Theoretisch ist alles geregelt. Also wer jetzt dann kein Geld hat und dann ist er im Bürgergeld und dann geht die Waschmaschine kaputt oder so, der kriegt prinzipiell ein Darlehen für eine neue, wenn er nachweist, dass er keine Rücklagen hat, von denen er eine neue kaufen kann. Ah, das muss beantragt werden, dann dauert es eine Weile, dann kriegt man vielleicht zu wenig, dann muss man da irgendwas gebraucht irgendwo kaufen, was zu dem Preis zu haben ist oder muss doch noch was drauflegen. Hat dann Schulden, die man dann jeden Monat irgendwie dann vom Bürgergeld wieder abgezogen bekommt beim Jobcenter. Also das ist schon nicht cool. Und also wir sind in einer Gesellschaft, wo irgendwie jetzt gerade auch wieder dieser Sound ist, so irgendwie, wer hier nicht arbeitet, der irgendwie liegt den anderen zur Last sozusagen. Und wer aber tatsächlich der Allgemeinheit auf der Tasche liegt, das sind Superreiche und andere Leute, die irgendwie tausende Tricks haben, wie sie irgendwie keine Steuern zahlen müssen, die irgendwie teilweise irgendwie Erbschaftssteuer mit aberwitzigen Tricks umgehen können und irgendwie absurde Beträge erben, ohne einen Cent dafür zu zahlen. Großbesitz an Immobilien, wenn einem eine ganze Wohnungsgesellschaft gehört, zahlt man keine Steuern auf die vererbten Immobilien. Wenn man von der Oma ein Haus erbt, dann zahlt man Steuern drauf. Also es ist vieles so organisiert, dass man merkt, wer da die Lobbyinteressen gut bedient hat. Und das muss sich ändern. Also wir brauchen eine gerechtere Verteilung von Wohlstand in unserer Gesellschaft, wenn wir nicht wollen, dass irgendwie uns da die gegenseitige Solidarität noch weiter abhanden kommt und jeder aus so einer Angst auch irgendwie, er könnte irgendwie jetzt besonders schlecht getroffen sein, irgendwie auch so. Also ich merke, wie diese Verrohung der Gesellschaft und der zunehmende Zuspruch für rechtsradikale Parteien, wie das, glaube ich, schon auch was damit zu tun hat, wie Menschen, denen es noch nicht so schlecht geht, Angst haben vor dem Abstieg. Und irgendwie ist es dann einfacher, sozusagen so Sündenböcke rauszupicken, die scheinbar das Problem sind, statt irgendwie die strukturellen Probleme unserer Gesellschaft zu sehen.
Ja, ich finde, man muss auch mal ganz kurz nochmal erwähnen, die meisten Leute sind vermutlich näher an der Arbeitslosigkeit dran als am Superreichsein. Das ist ein Fakt. Weil ich sehe es nämlich auch oft, dass die Leute, gerade wenn man zum Thema Reichensteuer geht, sich selber irgendwie immer direkt angesprochen fühlen und denkt, man will ihnen jetzt was wegnehmen, was ja meistens gar nicht stimmt. Wir reden hier von einem sehr, sehr kleinen Prozentsatz an Leuten, die wirklich so reich sind, dass sie von dieser Steuer überhaupt erst betroffen wären. Also auch die Emotionen sind da natürlich auch da, weil die Leute natürlich nicht nur Angst davor haben, okay, sie könnten bald arbeitslos sein und sich dann die Sündenböcke suchen, sondern eben auch Angst haben, dass sie eben nicht arbeitslos sind und ihnen dann jemand anders das Geld wegnimmt, weil er nicht arbeiten geht. Also das ist ja auch in der Debatte gerade immer wieder, hört man Leute, die sich darüber aufregen, weil, ja, wie du vorhin schon gesagt hast, ich gehe ja arbeiten und die machen nichts, das ist unfair. Aber die Leute vergessen eben, dass sie sind ein Unfall oder ein anderes Ereignis, das kann man ja nie sagen. Ich meine, wenn man sich jetzt Bosch anguckt oder sowas, sind sie ja nur eine Krise, ein Happening, irgendwas entfernt davon, selber keinen Job mehr zu haben. Und ja, da sollte man meinen, dass die Leute dadurch vielleicht ein bisschen mehr Empathie für andere Menschen entwickeln. Sieht man gerade leider nicht so. Genau, Jakob, möchtest du noch
Kann
was sagen?
Kann ich direkt dazu sagen, Klar. Ich freue mich gerade zum Job. Ich freue mich jetzt gerade nicht zu früh. Es ist ja gerade so vieles im Umbruch. Ich mache jetzt eine Weiterbildung im IT-Bereich, Cloud Computing, so ein bisschen KI auch mit dabei. Sieht momentan noch relativ gut aus, aber die geht ein Jahr. Also ich bin da jetzt schon ziemlich gespannt, wie es in einem Jahr aussieht, weil es geht da gerade platzen Bubbles und geht ziemlich viel auf den Bach runter.
Ja, also es ist gerade, glaube ich, für alle schwierig und alles ist angespannt. Deswegen ist es ja auch so eine hitzige Debatte, weil man irgendwie merkt, ja, die Dinge laufen nicht so, wie sie sollten. Der Druck, den die Leistungsgesellschaft ja auf uns alle auswirkt, der ist gerade sehr, sehr hoch. Und man merkt auch, dass es nicht so gut funktioniert, wenn alle so sehr unter Druck stehen. Jetzt zum Ende würde ich vielleicht noch mal über was reden, wo wir noch gar nicht so sehr drüber geredet haben, nämlich sehr, sehr junge Erwerbslose. Also man hat da oft so das Bild von wie auch in den Brezel, beim Brezelfrühstück sind die meisten Leute ja auch schon, wie gesagt, Ü40, Ü50. Aber junge Menschen sind da natürlich auch von betroffen. Ich selber bin gerade in der Suche, ich bewerbe mich gerade nach meinem Studium und habe mich auch schon gefragt, ob es sich lohnen würde, sich arbeitslos zu melden, beziehungsweise ob ich überhaupt einen Anspruch habe, weil ich natürlich ich bin aus dem Kindergeld raus, ich muss mich danach selber versichern. Die billigste Krankenkasse sind, glaube ich, 220 Euro pro Monat gerade. Die Krankenkasse, bei der ich gerade bin, würde 282 Euro verlangen, wenn ich mich freiwillig versichern würde. Da ist natürlich dann auch die Frage, wie sieht das mit jungen Menschen aus?
Kann ich ganz kurz was dazu sagen? Also ich bin ja jetzt nicht mehr ganz so jung, aber ich war sehr lange im Studium. Also so der typische Langzeitstudent, war auch über meine Eltern noch versichert, habe relativ lang sogar noch Kindergeld bekommen und genau, Halbwaisenrente, mein Vater ist gestorben. Und ich habe mich dann, als es eigentlich schon zu spät war, arbeitssuchend gemeldet, beziehungsweise Bürgergeld beantragt. Und bei mir ist es tatsächlich so, dass auch sowas wie Krankenversicherung weiterhin vom Jobcenter übernommen wird. Weiterhin die private von meinen Eltern, weil ich komme noch nicht in die gesetzliche. Also das wird kann erst dann passieren, wenn ich dann sozialversicherungspflichtig beschäftigt bin, hoffentlich.
Ja, ich sage das auch, weil natürlich die Leute immer so einfach sagen, ja, dann such dir halt einen Übergangsjob, einen Nebenjob. Und in meiner Erfahrung dauert das momentan genauso lange, einen Job, auch eine kleinere Beschäftigung nur zu finden, wie einen Vollzeitjob. Deswegen.
Genau, es ist eigentlich relativ einfach, wenn man keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld 1 hat, weil man eben jetzt nicht mindestens 12 Monate sozialversicherungspflichtig beschäftigt war in den letzten Jahren. Dann hat man, wenn man gar kein Einkommen hat, eigentlich nur die Möglichkeit, Bürgergeld beim Jobcenter zu beantragen. Das sollte man dann auch unter allen Umständen tun, weil wenn du den Antrag stellst, kriegst du das rückwirkend zum Anfang des Monats. Es sei denn, du hast da jetzt irgendwas gehabt, was das verhindert. Also zum Beispiel, wenn du noch eingeschrieben bist, kriegst du es normalerweise erst ab dem Tag der Exmatrikulation, also ab dem Tag, der auf die Exmatrikulation folgt, weil die argumentieren, naja, bis dahin warst du ja noch in Ausbildung, das könnte man jetzt kritisch sehen, weil wenn man da schon gar keine Veranstaltung mehr hatte, könnte man eigentlich auch sagen, naja, aber das lohnt sich eventuell nicht, da groß zu streiten. Genau, sondern lieber andersrum das genau planen, wenn man weiß, Studium ist vorbei, ich habe alles erfolgreich absolviert, muss nicht mehr immatrikuliert sein, dann kann man sich eigentlich gleich exmatrikulieren. Ich muss auch gleich dazu sagen, ich habe genau das gemacht damals, als ich mit meinem Studium fertig war. Ich habe nicht gewusst, dass ich dann irgendwie 2 Monate später beim Arbeitslosentreff anfangen kann. Das ist tatsächlich mein erster Job und ich hätte gar nicht gedacht, dass ich da so lange drin bleibe, weil wir ja auch ständig mit dem Szenario konfrontiert sind, dass es vielleicht nicht mehr weitergeht, weil wir immer diese Landesförderung brauchen und die kommunale Förderung und jetzt gerade wird über die Kürzungen beim Kommunalhaushalt der Stadt Tübingen gesprochen und immer wieder wird darüber gesprochen, dass die Landesförderung eventuell wegbricht. Deswegen für uns die Landtagswahl auch ein spannendes Thema, weil das auch davon abhängt, wie dann die Konstellationen sind, ob wir weiter gefördert werden oder nicht. Jedenfalls, was ich tatsächlich gemacht habe in meinem Studium, ich habe mich direkt ab dem Tag nach der Exmatrikulation beim Jobcenter arbeitslos gemeldet und habe dann sozusagen, bis ich eben meinen Job hatte, Bürgergeld bekommen. Also es hieß damals noch nicht Bürgergeld. Und das kann ich nur empfehlen. Also man kriegt dann natürlich auch einen Termin mit der Arbeitsvermittlung. Meistens ist der Termin schon längst, bevor man irgendwie Geld bekommt oder so, weil es muss ja alles lange geprüft werden und so. Aber mittlerweile ist die Antragstellung zumindest vergleichsweise einfach möglich, wenn man digital affin ist. Dann kann man das alles digital hochladen, alles online einreichen, alles am Computer ausfüllen. Finde ich tatsächlich sehr gut. Genau, und dann kriegt man diese 563 Euro aktuell plus Miete plus Nebenkosten und wird hoffentlich in Arbeit vermittelt. Mhm. Und ja, das ist ja dann eigentlich top. Das Einzige ist natürlich, klar, bei der Arbeitsvermittlung bietet es sich an, dass man sich Überlegungen macht, was man gerne machen würde, damit man möglichst konkrete Vorstellungen hat, die man auch bei der Arbeitsvermittlerin benennen kann, weil wenn man da so unmotiviert und ohne eigene Vorstellung kommt, dann kann es sein, dass einem irgendwas vorgeschlagen wird und dann soll man sich da bewerben.
Ja.
Und das ist ja dann doof eigentlich. Deswegen ideal ist, diese Phase auch zu nutzen, um was Sinnvolles zu finden. Und ja, sobald man dann was findet, ist man dann auch wieder raus aus der Leistung. Und wenn man was findet, was nicht reicht, kriegt man ergänzende Leistungen. Mhm. Also man kann dann einfach sozusagen das, man kriegt dann das, was da noch fehlt zum Einkommen und darf trotzdem ein bisschen mehr behalten, als wenn man jetzt gar keinen Job hätte. Und wenn man richtig okay verdient und eigentlich sozusagen diese 530 Euro, die hätte man auf jeden Fall und einen Teil von der Miete hätte man vielleicht auch schon aus dem eigenen Einkommen, dann kann man Wohngeld beantragen als ergänzende Leistung. Mhm. Da ist dann auch nichts mit Arbeitsvermittlung und das ist dann auch deutlich einfacher. Dauert aber die Beantragung teilweise noch länger, bis es geprüft ist.
Jetzt zum Abschluss hätte ich noch eine ganz kleine Frage. Wenn man sich dann bewirbt, kriegt man dann schneller eine Antwort auf seine Bewerbung oder ist das einfach nur eine Vermittlung von Angeboten und man muss genauso lange wie jetzt, ich muss sagen, ich glaube, bei mir waren es bisher immer so 4 bis 5 Wochen, bis dann eine Antwort vielleicht mal kam. Viele haben ja auch gar nicht geantwortet. Ist das dann dadurch schneller oder ist es genauso gleich?
Auf eine Stelle, also jetzt auf einen Job oder?
Ja, genau.
Also, dauert genauso lange. Also ich habe jetzt auch schon ein paar Bewerbungen geschrieben. Teilweise in Eigeninitiative, habe mir irgendwas rausgesucht. Teilweise habe ich auch Stellen vermittelt bekommen. Mhm. Und ich habe genauso lange gewartet. Ich habe auch bei meiner letzten Stelle auch dann eine Antwort bekommen, dass ich jetzt in diesem Bewerbungsprozess drin bin. Mhm. Und genau, also das hat dann auch ja so 3 Wochen circa gedauert. Okay. Also da gibt's keinen Unterschied. Ja.
Es kann natürlich rein theoretisch sein, dass wenn jetzt jemand wenn man ein Stellenangebot vorgeschlagen bekommt, weil da eben jetzt der Arbeitgeber gerade explizit sucht und explizit beim Jobcenter oder bei der Arbeitsagentur sozusagen sich gemeldet hat, sich in die Datenbank hat eintragen lassen, dass der natürlich dann vielleicht schneller antwortet, weil er wirklich gerade was sucht, als wenn man sich jetzt initiativ sonst wo bewirbt, ist klar, aber das hängt einfach nur damit zusammen, dass da gerade aktiv gesucht wird. Es gibt da jetzt keine Priorisierung oder sonst was. Ich glaube sogar, dass es tendenziell bei Arbeitgebern manchmal besser ankommt, wenn man einfach selber die anschreibt, irgendwie das nicht unbedingt darauf verweist, dass man da vom Jobcenter einen Vorschlag bekommen hat, weil das wirkt dann schon so, als ob man sich bewerben müsste.
Genau, ja.
Sondern man sollte schon irgendwie da eher die Motivation betonen und nicht, dass man den Vorschlag vom Jobcenter oder Arbeitsagentur bekommen hat.
Kann ich sagen, ich das bin ja immer sehr organisiert. Ich habe mir da eine Vorlage gebaut, also ein Bewerbungsschreiben, hatte auch einen Job, so ein Jobcoaching, da haben wir das mal alles gemacht, Bewerbungsschreiben, Lebenslauf und so weiter. Das habe ich immer genau abrufbereit. Und passt dann halt entsprechend an, wenn dann irgendwas reinkommt. Und genau, das ist relativ umfangreich. Also da gehe ich, ist vom Jobcenter eigentlich gar nicht die Rede. Ich gehe halt auf meine Qualifikationen ein, auf meine besondere Situation, jetzt wegen Blindheit. Und dann je nachdem, was es halt für eine Stelle ist, passe ich das Schreiben immer an. Bei der Wohnungssuche bin ich genauso vorgegangen. Mhm. Und da fahre ich eigentlich ganz gut damit.
Okay, jetzt zum Abschluss, gibt es noch in Veranstaltungen oder irgendwas, das bei euch ansteht, beziehungsweise wo kann man euch finden, online, auf Social Media etc., was steht da noch an?
Genau, also am besten, wenn man wissen will, was wir machen oder was es auch für aktuelle Angebote gibt oder einfach nur Kontakt aufnehmen will, am besten, wenn man Internet hat, mal einfach auf arbeitslosentreff.de, das ist unsere Website, da kann man sich auch informieren, stehen auch die Kontaktmöglichkeiten, sonst kann man auch einfach direkt anrufen, wenn man einen Termin braucht, wenn man Probleme hat, das ist in Tübingen die 400648. Da sind wir zu den üblichen Bürozeiten erreichbar. Bitte nicht spontan vorbeikommen, außer zum Frühstück, jeden Mittwoch von 10 bis 12. Mhm. Aber sonst bitte vorher anrufen, dann müsst ihr nicht warten und wir müssen nicht irgendwie erleben, wie jemand vor der Tür steht und wir sind vielleicht gar nicht da, weil wir beraten manchmal auch in einem Stadtteiltreff oder haben im Homeoffice, weil wir keinen Termin vor Ort haben oder so. Mhm. Also nicht spontan einfach vorbeikommen. Genau, ansonsten die nächsten Frühstücke noch zur Landtagswahl sind tatsächlich übernächste Woche am Mittwoch, 28. Januar, da kommt die Katharina Popey von der Linken, dann ist eine Woche Pause, dann kommt am 11. Februar die Dorothea Klitsche-Behnke von der SPD und eine Woche später den Abschluss macht Irene Schuster von der FDP, Grüne und CDU waren schon da und freue mich, wenn auch mal neue Leute zum Frühstück dazukommen, die einfach sich mit uns austauschen wollen. Und ansonsten jeder, der irgendwie Fragen hat zu Sozialleistungen, ist das hier richtig, habe ich da was falsch verstanden, wie kann ich dieses jenes beantragen, hier brauche ich Hilfe, gerne bei uns melden. Einziger Hinweis an der Stelle noch, also was wir nicht so praktisch finden, wenn jetzt jemand seine kompletten unausgefüllten Unterlagen mitbringt und sagt, hier mach mal, das machen wir nicht, sondern wir helfen da, wo Fragen sind, aber wir sind kein Schreibbüro.
Okay. Ja, dann vielen Dank, dass ihr heute da wart. Ich denke mal, die Zuhörer auch. Wir haben aber auch sehr viel Neues gelernt und nochmal bessere Eindrücke bekommen, als jetzt das, was man sonst in den Medien so zu hören bekommt. Genau, das waren jetzt 2 Stunden Lokalmagazin, wie immer Montag und Freitags von 10 bis 12. Ihr hört uns auf der 96,6 oder auch online im Livestream beziehungsweise auch im Nachhören. Wir haben auch Blog-Einträge, wo ihr alles nochmal nachhören könnt. Unter woester-welle.de und damit verabschieden wir uns heute. An den Mikros waren einmal der
Fabian Efeling,
Jakob Herrmann,
Leonie
und Damaris und wir wünschen euch damit ein schönes Wochenende. Tschüss!
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 Tschüss!